Ja, und nun zum Wort Gottes für den heutigen Sonntag, Johannes 9, die Verse 1 bis 7. Und als er vorüberging, nämlich Jesus, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm: Geh hin, wasch dich in dem Teich Siloa, was übersetzt wird Gesandter. Da ging er hin, jetzt der Blinde, und wusch sich und kam sehend. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wozu sind wir da? Wozu ist auch das Leiden in unserem Leben da? Das sind die beiden großen Fragen, die dieses Wort Gottes für unseren heutigen Sonntag bewegt. Wir sehen, dieser Bericht von der Heilung eines Blindgeborenen ist keine Heilungsgeschichte wie viele andere in der Bibel. Das ist sie zwar auch, Gott heilt Kranke. Das dürfen und sollen wir auch heute von ihm erwarten und erbitten. Das soll und darf, ich sage es immer wieder, auch in der christlichen Gemeinde heute üblich sein, dass Kranke kommen, darum bitten, dass für sie gebetet wird, dass der Pastor, die Ältesten ihnen die Hände auflegen. Das ist biblische Praxis. Nur weil Charismatiker das machen, ist es nicht unbiblisch. Ich sage immer wieder, die Charismatiker haben sich auch deshalb zum Teil so stark entwickelt, weil sie dieses wichtige biblische Thema aufgegriffen haben, das in Kirchen und Gemeinden oft so stiefmütterlich behandelt wird. Ein großer Sektenforscher hat sinngemäß gesagt, jede Sekte kennzeichnet einen Schwachpunkt der Kirche. Da wird ein Schwachpunkt, ein Defizit, ein Mangel erkannt und es wird dann ganz groß aufgebauscht. Das ist dann zwar auch nicht mehr richtig und biblisch, aber ein richtiger Kern steckt oft dahinter. Und soll uns immer wieder auch herausfordern, was können wir an diesem Punkt richtiger und biblischer machen als bisher. Also wir dürfen auch heute von Gott erbitten, dass er handelt und heilt, wann und wie er will. Wir haben einen großen Gott. Im Bericht von der Heilung des Blindgeborenen begegnen wir nun darüber hinaus einigen besonderen Einzelheiten. Und Jesus ging vorüber und sah. Jesus sieht. In vielen anderen Heilungsberichten ist das umgekehrt. Wir hatten erst vor einigen Sonntagen die Heilung des blinden Bartimäus. Da rufen der blinde Bartimäus von weitem: Sohn Davids, erbarme dich meiner. So haben wir es in vielen anderen Berichten. Die Initiative geht von den Kranken aus. Manchmal dauert es sogar eine ganze Weile, bis sich Jesus den Kranken dann tatsächlich selber zuwendet. Hier ist es anders. Hier kommt die Initiative von Jesus selbst. Jesus sieht einen Menschen. Liebe Geschwister, das ist immer wieder ein großer Trost für uns. Gott sieht. Gott sieht unser Leben. Gott sieht uns mit allem, was wir brauchen. Großartig, jeden Tag. Wir dürfen morgens aufwachen und wissen, Gott sieht. Er sieht meinen Mangel, er sieht meine Not, er sieht, was ich habe, er sieht, was ich brauche. Er sieht, ob ich auf gutem Wege bin oder ob ich auf bösem Wege bin. Er greift mit seiner Hand führend, leitend, fürsorglich ein. Und Jesus sieht nicht nur, auch die Initiative zur Heilung geht hier von ihm aus. Anscheinend ist der Blinde in der ganzen Aktion gar nicht aktiv. Wir hören kein "Dein Glaube hat dir geholfen" oder ähnliches. Geschieht Heilung also auch ohne Glauben? Charismatiker lesen das aus solchen Begebenheiten heraus und leiten einen allgemeinen Heilungsauftrag ab, so als könnten und müssten wir beliebig überall und für jeden Menschen um Heilung beten, ganz egal, ob der auch nur im Geringsten glaubt oder nicht. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir aber, dass der Bericht das nicht hergibt. Es ist zwar richtig, vom Glauben des Blinden redet Gottes Wort hier nicht. Stimmt es? Nicht ganz. Es redet nicht expressis verbis, nicht ausdrücklich davon, vom Glauben des Blinden. Der Sache nach sehen wir sehr wohl, dass bei dem Blinden bereits Glaube begonnen hat. In dem folgenden Bericht, wie er weitergeht, sehen wir, wie er sich auch entwickelt und zum Ziel findet, zur Erkenntnis Jesu, zur ganzen Erkenntnis. Wo sehen wir aber schon in den gelesenen paar Versen, nicht ausdrücklich, aber doch handgreiflich vom Glauben? Im letzten Verschen, da ging er, nämlich der Blinde, hin und wusch sich und kam sehend. Auf das Wort Jesu hin macht sich der Blinde auf den Weg und wäscht sich am Teich Siloa. Er tut genau das, was Jesus ihm geboten hat. Er ist gehorsam. Und Gehorsam hat immer irgendwo auch etwas mit Glauben zu tun. Im Gehorsam dieses Mannes haben wir einen ersten Hinweis auf seinen beginnenden Glauben an Jesus. Einen zweiten Hinweis, wahrscheinlich einen noch wichtigeren, haben wir im Schluss des Sätzchens und kam sehend. Fällt uns eine neutestamentliche Heilungsgeschichte ein, wo es genau um diesen Aspekt auch ging. Die 10 Aussätzigen, wir kennen die Heilungsgeschichte, die riefen und Jesus hat sie geheilt, alle. Er hat ihnen gesagt, geht hin zum Priester, zeigt euch den Priestern. Denn das war der ordentliche Weg, ein Aussätziger, wenn er geheilt wurde, musste sich dem Priester zeigen, der hat ihn dann als geheilt anerkannt und damit war er wieder in die menschliche Gemeinschaft aufgenommen. Er schickt sie auf den Weg zu den Priestern. Da sind sie noch nicht geheilt, aber im Vertrauen, im Gehorsam gehen sie. Und wie viele kommen zurück? Einer. Wir sehen das Zurückkommen. Was haben die anderen gemacht? Sagt die Bibel nicht. Aber wahrscheinlich sind die zu ihren Familien gerannt. Haben gesagt, hurra, ich bin geheilt, ich bin gesund. Und Jesus haben sie hinter sich gelassen. Einer kam zurück und wir wissen, was Jesus zu diesem einen sagte. Wo sind die anderen 9? Ist's nur einer, der Gott die Ehre gibt? Wenn der Blinde zum Teich Siloa geht und nicht nur gehorcht, sondern nachdem er die Heilung erfahren hat, wieder zurückkommt, dann sagt das, er gibt Gott damit die Ehre. Wir sehen einen zweiten Hinweis auf seinen wachsenden Glauben. Wir sehen dann, wie gesagt, wer zu Hause noch weiterlesen will über die Verse hinaus, da entwickelt sich dieser Glaube noch weiter. Außerdem dürfen wir auch davon ausgehen, dass die Begebenheit noch länger war, als hier geschrieben ist. Die Bibel berichtet da immer ganz kurz zusammengefasst im Stenogrammstil. Und wir sehen in dieser Bericht und in diesem Geschehen von der Heilung dieses Blindgeborenen liegt das Hauptaugenmerk nicht auf der Heilung an sich, auch nicht auf dem Glauben des Blinden, der kommt erst später, dann stärker, wird zum Thema. An dieser Stelle geht es um andere Schwerpunkte. Warum wurde dieser blind geboren? Die Frage nach der Ursache, nach dem Grund. Und dann nach dem Auftrag, dass wir die Werke dessen wirken, der uns gesandt hat, solange es Tag ist. Denn es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Das sind die beiden eigentlichen Schwerpunkte. Die Heilung des Blindgeborenen ist in diesen 7 Versen eigentlich nur der Auslöser für die Behandlung dieser beiden anderen Schwerpunktthemen. Zunächst die Frage der Jünger, was ist die Ursache? Wer hat gesündigt? Was ist die Ursache? Wer hat gesündigt? Die Jünger sehen Sünde als Ursache der Krankheit. Wir weisen das zunächst oft reflexhaft zurück, weil diese Aussage auch missverstanden und missbraucht werden kann. Aber im Prinzip ist die Frage richtig. Ohne Sünde gäbe es keine Krankheit. Ohne Sündenfall im Garten Eden wäre immer noch alles sehr gut. Die Erkenntnis, Krankheit grundsätzlich auf Sünde zurückzuführen, ist richtig. Aber sie ist nur grundsätzlich richtig, nicht für den persönlichen Einzelfall von Leiden und Krankheit. Im persönlichen Einzelfall können ganz verschiedene Gründe vorliegen, warum Gott Leiden und Krankheit in einem Leben zulässt. Auf einen und ganz besonders wichtigen Grund kämen wir wohl zu allerletzt. Und dabei ist es einer der wichtigsten, vielleicht der wichtigste überhaupt. Damit die Werke Gottes offenbar würden an ihm. Liebe Geschwister, was für eine ungeheure Tatsache und was für eine gigantische Verheißung, was Jesus da sagt. Leiden und Krankheit sind nicht Schicksalsschläge, die unsere Lebensqualität beeinträchtigen oder gar unser Leben bedrohen. Unser Leben bedrohen kann übrigens sowieso nur eins, das ist unsere Sünde. Denn der Sünde sollte ist der Tod. Nur die Sünde ist wirklich lebensbedrohlich, nicht sonst in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Nur die Sünde. Leiden, so sagt uns Jesus, sind ganz entscheidend dazu da, dass in und durch diese Leiden die Werke Gottes an uns offenbar werden. Das ist uns zunächst ein ganz ferner Gedanke. Ich erlebe das an mir selber auch ständig. Wenn mir irgendjemand erzählt, ich habe gehört, dass ich diese oder jene Krankheit habe, dann sind wir zunächst voller Mitleid. Das ist auch nicht falsch. Jesus war, wenn er Leiden und Not und Krankheit gesehen hat, auch voller Mitleid und Erbarmen. Aber dass wir drüber hinaus sehen, dass wir tiefer sehen. Auch wir Christen erleben Krankheit in aller Regel vor allem und fast ausschließlich als schmerzhaft und fragen, was soll das? Könnte doch ohne viel schöner sein. So sehen wir auch diesen Blindgeborenen und das große Leid, das die Krankheit, die Blindheit diesem Mann zufügt, wohlgemerkt von Geburt an blind geboren, kann nicht arbeiten, er kann keine Familie haben, wie soll er sie auch ernähren? Er ist zum lebenslänglichen Betteln verurteilt. Er ist täglich auf die Gnade und das Wohlwollen anderer angewiesen. Er hat nie das Blau des Himmels, nie das Grün des Grases, nie die bunten Farben der Vögel und der Schmetterlinge gesehen. Er hat nie in die Augen der Mutter oder des Vaters geschaut. Nach jüdischer Auffassung war das Blindgeborensein so ziemlich das Schlimmste, was einem Menschen überhaupt passieren konnte. Wir sehen einen armen, bemitleidenswerten Menschen. Jesus sieht auch, Jesus ging vorüber und sah. Aber Jesus sah ganz anders als wir. Er sah gewiss auch voller Erbarmen die Not dieses Menschen. Aber Jesus sah noch viel mehr. Jesus sah einen Menschen, an dem die Werke Gottes offenbar werden sollen. Jesus sah die Bestimmung, Jesus sah das Ziel dieser Not und dieses Leidens. Das Gute, das Gott daraus machen wollte. Liebe Geschwister, eine ganz unglaubliche und gewaltige Tatsache. Vor Anbeginn der Welt war klar, dieser Mann muss blind geboren werden. Vor Anbeginn der Welt war klar, dieser Mann muss Jesus begegnen. Das ist die Bestimmung seines Lebens gewesen. Er muss, der Ratschluss Gottes für sein Leben. Vor Anbeginn der Welt war klar, an diesem Mann sollen die Werke Gottes offenbar werden. An seiner Krankheit soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden vor den Augen der Welt. Die Krankheit im Leben dieses Mannes ist der Anlass, dass Gottes Werke in diesem zerschlagenen Leben aufleuchten. Aufleuchten. In der Wortfamilie des griechischen Wortes, das hier steht für offenbar werden, sind die Worte wie leuchten oder Hauptwort Leuchte, Fackeln enthalten. Also geht wirklich nicht nur um ein Offenbarwerden, dass etwas, das verdeckt ist, öffentlich wird. Es geht wirklich um ein Aufleuchten der Werke Gottes. Wir denken an die Formulierung im aaronitischen Segen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Ich hatte das schon mal zum Thema Gebet gesagt. Wenn wir recht beten, dann tun wir nichts anderes, als dass wir unser Leben, unsere Gemeinde vor Gott ausbreiten und sagen, Herr, jetzt lass du dein Angesicht über meinem Leben, über unsere Gemeinde leuchten. Lass du das Licht, das von deinem Angesicht ausgeht, auf diese Situation strahlen. Und vom Angesicht Gottes geht Heil und Segen aus. Wenn Gott einem Menschen, einer Gemeinde, einer Situation sein Angesicht zuwendet und sein Angesicht darüber leuchtet, dann wird das gesund. Dann kommt das in Ordnung, so wie Gott es will. Wenn Jesus diesen Mann sieht und ansieht, dann wendet sich das Angesicht Gottes der Not dieses Mannes zu. Dann leuchtet Gottes Liebe und Gnade über dem Leben dieses Mannes auf. Und dieses Leuchten vom Angesicht Gottes aus ist immer zugleich segnendes und heilendes Handeln Gottes. Wir sehen nun, dieses segnende und heilende Handeln Gottes kann oft ganz eigentümliche Wege gehen. Da haben wir uns wahrscheinlich alle schon mal gewundert, was Jesus jetzt tut. Wir fragen uns, wieso handelt Jesus so? Er spuckt auf die Erde. Wahrscheinlich war es nicht mal ordentlicher Gartenboden, sondern wo waren die? Vermutlich, es hieß vorher, er ging aus dem Tempel hinaus. Die waren wahrscheinlich noch in der Stadt Jerusalem. Jesus spuckt auf den Straßenstaub, auf den Dreck, auf das, was die Schuhe, die Sandalen anderer Leute oder auch die nicht so ganz sauber gewaschenen Barfußgehenden hinterlassen haben. Da spuckt er hin, da macht er einen Teig draus und schmiert diesen Dreck dem Blinden ins Gesicht. Da wundern wir uns, sagen Igitt, Herr Jesus, was machst du da? Ging das nicht ein bisschen ästhetischer? Ich denke, ging doch uns allen wahrscheinlich beim Lesen dieser Heilungsgeschichte immer wieder schon mal so, dass wir uns da irgendwie ein bisschen wundern. Was tut Jesus? Und es hätte uns ja nicht gewundert, wenn der Blinde auch gemeutert hätte und Herr hätte gesagt, Herr Jesus, ich will ja gern sehen werden, aber doch nicht so, dass du mir so einen Mist in die Augen streichst. Mach das bloß wieder weg. Wir sehen, nicht nur die Leidenswege, auch die Heilungswege Gottes sind oft ganz anders, als wir erwarten. Aber auch wenn Gott sonderbare Wege mit uns geht, ist es wichtig, dass wir im Vertrauen an ihm festhalten. Auch diese sonderbaren Wege Gottes sollen zu nichts anderem dienen, als dass Gottes Werke an uns offenbar werden. Und sie werden gewaltig sein. Ihr habt vielleicht auch gestutzt, ich auch, als ich Psalm 66 ausgewählt habe als Lesung. Da war zweimal davon die Rede, von welchem Wort, das uns in den Ohren klingt, wie sind Gottes Werke. Hat jemand bewusst mit wahrgenommen? Furchtbar, furchtbar. Luther übersetzt, wunderbar. Hat sich die Freiheit genommen zu interpretieren. Hat wirklich interpretiert, ich habe extra im hebräischen Urtext nachgeguckt, das Wort, das da steht, heißt furchtbar. Im eigentlichen Sinne furchtbar. Ich habe nachgedacht, warum sind Gottes Werke furchtbar? Wir kriegen die Antwort, wenn wir auf einige Wunderereignisse Jesu im Neuen Testament schauen, dann lesen wir mehrfach über die Reaktion der Menschen. Wie haben die reagiert? Die Furcht Gottes fiel auf sie, oder das heißt, sie entsetzten sich aber. Sie entsetzten sich. Das meint es, dass eine positive Gottesfurcht, ein Erschrecken, ein Entsetzen über die Größe und über die Macht, über die Herrlichkeit und die Heiligkeit Gottes bei den Menschen einsitzt und ankommt. In diesem Sinne nicht einfach nur wunderbar, das hat Luther gut gemeint, aber furchtbar, das regt zum Nachdenken an, gell? Das zwingt uns zu fragen, inwieweit furchtbar. Natürlich sind sie auch wunderbar, Luther hat richtig interpretiert. Klar sind sie wunderbar, außerdem steckt das sich wundern ja im Begriff wunderbar auch mit drin. Aber furchtbar, gewaltig, zum Erschrecken, unglaublich, dass es einem in die Glieder fährt, wie groß die Macht Gottes ist. Und liebe Geschwister, mit diesen furchtbaren, mit diesen wunderbaren, mit diesen gewaltigen Werken und Machttaten Gottes dürfen wir rechnen. Wir haben einen wunderbaren König, wie wir im Eingangslied gesungen haben, Herrscher von uns allen. Das ist das große Thema des heutigen Sonntags. Dazu ist jeder von uns berufen, dass diese gewaltigen, diese furchtbaren, diese wunderbaren Werke Gottes an ihm offenbar werden. Dass wir das auch wirklich mit nach Hause nehmen, dass wir das vom Herrn erwarten, dass wir damit rechnen. Niemand von uns ist vor dem Herrn zu klein, zu mickrig, zu unbedeutend, dass Gott ihn nicht auch dazu erwählt hätte, dass Gott auf die ganz individuell auf ihn abgestimmte Art und Weise solche großen Werke an ihm tun möchte. Dazu ist auch unsere Gemeinde berufen, dass diese Werke Gottes an ihr offenbar werden. Wir sind auf dieser Erde, damit wir Gottes Werke erleben. Und das in zweifacher Weise. Dass wir zum ersten erleben, welche Werke Gott an uns tut und dass wir zum zweiten erleben, welche Werke Gott durch uns tut. Beide Aspekte kommen in diesen Versen vor. Zum ersten, dass die Werke Gottes am Blinden offenbar werden, an ihm. Gerade auch unser Leiden, ja sogar ganz besonders unser Leiden, unsere Zeiten der Not, müssen dazu beitragen. Das sehen wir nicht nur hier am Blindgeborenen. Genauso erfährt und beschreibt Paulus in 2. Korinther 12. Er hatte auch Leiden, Kopfschmerzen vermutlich, große Qualen. Und Gott sagt ihm auf seine Gebete hin, lass dir an meiner Gnade genügen. Gott nimmt ihm die Krankheit nicht. Und Gott sagt ihm auch, warum er sie ihm nicht nimmt. Denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Ich habe nochmal im Griechischen nachgeguckt, denn auch so ist es richtig übersetzt. Kommt in der Schwachheit zum Ziel, zur Vollendung. Ist im Griechischen das gleiche Wort, Ziel und Vollendung. Die Krankheit des Paulus, dass Gott ihm auch diese Schmerzen lässt und sie trotz mehrfachen Gebets nicht wegnimmt, soll ihm ein Zeichen dafür sein, dass Gottes Kraft umso stärker ist, je schwächer wir selber sind. Wenn ich schwach bin, bin ich stark, stellt Paulus als Erkenntnis daraus dann auch fest. Liebe Geschwister, auch ein gewaltiger Trost für uns. Es kommt nicht auf unsere Stärke, nicht auf unsere Intelligenz. Weder für uns persönlich, noch für uns als Gemeinde. Es kommt darauf an, dass der mächtige Gott in uns und an uns wirkt. Dann wird auch in unserer Schwachheit seine Kraft zur Vollendung kommen, zum Ziel. Wenn wir wieder einmal in aller Deutlichkeit erkennen, mit unserer Kraft ist nichts getan, wir sind gar bald verloren, dann ist das kein Grund, verzagt zu sein. Dann ist es ein Grund, umso zuversichtlicher, umso gewisser darauf zu warten, dass an uns die Werke Gottes offenbar werden. All unser Leiden, all unsere Enge, all unsere Not, in die uns Gott hineinführt, dienen letztlich diesem einen Zweck und Ziel, dass Gottes Werke an uns offenbar werden. Dass an uns, an unserem Leben, an unserer Gemeinde offenbar wird, sichtbar aufleuchtet, was für einen großartigen, mächtigen, liebevollen und zuverlässigen Herrn wir haben, der die Seiner nicht vergisst, der die Seiner gar nicht vergessen kann, weil das von seinem väterlichen Wesen der Liebe gar nicht möglich ist. Also erstens, dass die Werke offenbar werden, die Gott an uns tut, und zum Schluss zweitens, dass wir die Werke dessen tun müssen, der uns gesandt hat, dass Gottes Werke durch uns offenbar werden. Wir müssen, sagt Jesus. Vers 4. Da packt er diesen Gedanken ganz unvermittelt mit hinein, sagt, damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Und jetzt zieht er es auf sich und auf die Jünger, die mit dabei sind. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Müssen. Im Griechischen steht da immer das griechische Wörtchen dei, dei, müssen. Das griechische Wörtchen ist immer ein Ausdruck für das göttliche Muss. Das beschreibt immer ein nicht diskutables, ein von Gott unausweichlich festgelegtes Geschehen. Es muss so geschehen, weil Gott es so will und weil Gott es so bestimmt hat. Es muss. Wir werden nicht gefragt, ob wir die Werke dessen wirken wollen, der Jesus gesandt hat. Wir müssen, wenn wir wirklich zu ihm gehören, dann ist das die Bestimmung unseres Lebens. Dann können wir gar nicht anders. Denn dann sind wir von Gott dazu gesetzt, dass wir das tun. Ist unsere Wesensbestimmung in Jesus. Wir müssen. Und warum sollten wir auch anders? Warum sollten wir anders wollen? Kann es in unserem Leben etwas Großartigeres geben, als dass durch uns die Werke Gottes offenbar werden? Liebe Geschwister, wie könnte Gott uns Menschen mehr adeln? Wie könnte er uns höher auszeichnen, als dass er uns dazu auserwählt hat, dass seine gewaltigen, furchtbaren Werke nicht nur an uns, sondern auch durch uns, indem er uns aktiv mit hineinnimmt, durch uns offenbar werden? Wissen, Werke müssen wir tun. Lohnt sich auch da kurz einzuhalten, nicht unsere. Das ist ganz wichtig, dass Gott nicht sagt, ihr müsst jetzt. Und wir, heute brauche ich sie nicht hochkrempeln, dann habe ich schon kurze an. Und wir sind jetzt gefragt, uns den Kopf zu zerbrechen, was wir tun müssen für den Herrn. Nein, es sind immer die Werke des Herrn, seine Werke. Die Werke dessen, der Jesus gesandt hat. Aber wir sind hineingenommen, wir müssen. Ist immer das gleiche Grundprinzip, Gott handelt, er handelt. Furchtbar, gewaltig, wunderbar. Aber sein Handeln, seine Werke nehmen uns aktiv mit hinein. Wie es Paulus schreibt an anderer Stelle, wir sind sein Werk, geschaffen zu guten Werken, welche er zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Er hat sie zuvor bereitet, dass wir darin wandeln. Das ist inhaltlich dasselbe wie die Aussage Jesu hier. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie die biblische Botschaft in verschiedenen Schriften von verschiedenen Menschen zu Papier gebracht so exakt übereinstimmt. Es ist Gottes Werk. Er hat es schon vollbracht. Wir brauchen nur noch darin zu wandeln, im Vertrauen auf ihn. Schritt um Schritt ihm nachgehen, nach oben schauen und erwarten, dass seine Werke an uns und durch uns offenbar werden. Und zwar, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Wir sehen heute, wie diese Nacht hereinbricht, aber wir wollen uns davon nicht entmutigen lassen. Solange wir als Gemeinde auf dieser Erde sind, solange Menschen da sind, in denen Gottes Geist wohnt, Gemeinde da ist, wo sein Wort verkündigt wird, solange wir Gottes Wort und Verheißung haben, solange werden wir nicht aufhören, die Werke dessen zu tun und auch die Werke dessen zu sehen, der Jesus gesandt hat. Und wir werden staunen, welche Werke Gott an uns noch offenbar werden. Amen.